Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hör's dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. In der heutigen Folge haben wir das Glück, einen Schweizer Farbenbruder gewinnen zu können. Sein Name ist Martin Fussen und er ist alter Herr der AB Glanzenburger zu Zürich im Schweizerischen Studentenverein. Wir reden heute über das Schweizer Verbindungssystem und seine Initiative, die er ins Leben gerufen hat, wo er Gelder für Ukrainer gesammelt hat, in Höhe von 1,2 Millionen Schweizer Franken. Was dazu geführt hat, dass über 80 Hilfslieferungen von ihm organisiert und initiiert worden sind. Schön, dass du da bist.
Freue mich, da zu sein.
Sehr schön. Ja, das ist das erste Mal, dass wir einen Schweizer bei uns während der Sendung haben. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was ich alles für interessante Dinge heute erfahren werde und vor allem auch die Zuschauer, wie das Schweizer Verbindungssystem aussieht. Lass uns doch erstmal so ein bisschen über dich sprechen. Wann und wie bist du aktiv geworden?
Ja, genau. Ich bin schon ein Weilchen aktiv, bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, bin 44 Jahre alt. Ich bin mit 17 Jahren aktiv geworden, und zwar in der Schülerverbindung. Schülerverbindungen ist etwas, das man in der Schweiz relativ häufig antrifft, glaube ein bisschen mehr als in Deutschland. Ich bin da ins Gymnasium gegangen und wurde dann vom Bruder eines Klassenkollegen gekeilt. Der hat uns mal so auf eine Alphütte mitgenommen und hat uns dann ein bisschen gezeigt, wie man Bier zutrinkt. Und dann war der Weg dann relativ kurz in die örtliche Verbindung, wo ich dann bis zu meinem Abitur oder Matura, wie man es in der Schweiz nennt, drin geblieben bin. Und dann Richtung Studium ging es dann weiter in der Hochschulverbindung.
Ja, schön, spannend. Also es ist ja auch in Österreich ist ja auch das Penalsystem ja sehr, sehr stark verbreitet. In Deutschland ist es ja so, es gibt einige Städte, wie zum Beispiel Oldenburg, wo das stark verbreitet ist, wo viele Schüler oder wir sagen mal relativ großer Anteil sich dann an der Penalverbindung anschließen. Aber da, wo ich zum Beispiel herkomme aus Düsseldorf, ist das gar nicht verbreitet gewesen. Also das kennen wir im deutschen Schulsystem gar nicht. So, die meisten werden halt wirklich erst aktiv, wenn sie dann das Studium beginnen und das Band dann bei einem Bund aufnehmen. Wo kommst du denn ursprünglich her? Auch aus Zürich oder?
Nein, ich komm aus dem Wallis. Es ist ganz im Süden der Schweiz, so ziemlich ein bergiges Gebiet. Manche bezeichnen es etwas als das Bayern der Schweiz. Auch ein ziemlich spezieller Dialekt und ja, ein bisschen ab vom Schuss, würde ich sagen.
Welcher Kanton ist das?
Wallis. Wallis ist der Kanton.
Okay.
Vielleicht kennt man das Matterhorn. Oder ich nehme mal an, man kennt das Matterhorn. Ist im Wallis.
Haben wir schon mal gehört.
Genau.
Ja, spannend. Ja, meine Frau, ihr Großvater, der kommt auch aus der Schweiz. Ligonetto, nicht unweit von Mailand entfernt.
Ja, Tessin, italienischsprachige genau, Schweiz.
Ja. Ja, was hast du denn ursprünglich studiert?
Ich habe Informatik studiert an der ETH in Zürich. 3 Jahre an der ETH, dann habe ich ein Austauschjahr gemacht, war ich so auf dem Erasmus-Jahr in Schottland. Schönes Jahr in Schottland, wahrscheinlich mehr Whisky getrunken als gelernt und dann wieder zurück an die ETH und den Master da gemacht.
Die ETH ist ja auch eine sehr, sehr gute Universität, die ist ja auch weltweit dafür bekannt.
Ja, in den Rankings ist sie meistens relativ gut. Ist immer ein bisschen die Frage, ob es eher von der Forschung oder von der Lehre kommt, aber war ganz okay, ja.
Ja, mein Großcousin hat Architektur studiert, deshalb kenne ich die ein bisschen. Welchen Abschluss hast du denn erreicht?
Ich habe den Master gemacht, Master in Computer Science.
Und warum trägst du den Bierspitz Monty?
Kommt hauptsächlich von Monty Python, also darum schreibe ich ihn auch mit Y und nicht mit I. Dann aber auch noch so ein bisschen wegen den Bergen, also die Montagne, italienisch aus der Bergregion. Und die beiden Sachen zusammen haben dann zum Monty geführt.
Ja, spannend. Und dein Bund, die Glanzenburger da in Zürich, wann wurde die gegründet?
Die Glanzenburger sind noch nicht wahnsinnig alt, die wurden 1959 gegründet, also sind jetzt 65 Jahre alt. Mhm. Wurden auch, vielleicht noch ein bisschen speziell, wurden außerhalb von einem Gesamtverein gegründet, also eigentlich verbandsfrei. und sind dann erst im Jahr 1976 in den Schweizerischen Studentenverein eingetreten. Schweizerischer Studentenverein ist ziemlich vergleichbar mit dem CV in Deutschland. Also Bibelschmeißer.
Okay. Das sind auch bis jetzt die meisten Gäste sogar in unserem Podcast. Wir halten da nämlich Statistiken. Das sind mit über 20% okay. mit allen aufgenommenen Sendungen zu CVA. Ja, ist ja spannend. Was sind so eure Farben?
Farben sind recht speziell bei uns. Unsere Farben sind Gold, Weiß und Blau. Und das ist so gesehen im Schweizerischen Studentenverein eigentlich eine Ausnahme, weil die allermeisten Verbindungen im STV haben irgendeine Schattierung von Rot. Mhm. Das sind die Verbandsfarben. Aber weil wir halt außerhalb gegründet wurden, gab es dann im Jahr 76, als wir zum Verein beigetreten sind, gab es dann große Verhandlungen. Also der STV wollte, dass wir die Farben abgeben, dass wir auf Rot-Weiß-Grün wechseln, so wie das alle anderen haben. Da waren wir natürlich nicht ganz so happy. Und dann hat man sich auf den, wie man so schön sagt, gutschweizerischen Kompromiss geeinigt, dass wir jetzt zwei Bänder tragen. Also wir tragen unser Hauptband, das gold-weiß-blaue Band. Die Burschen haben in der Mitte noch so einen schwarzen Führungsstrich, also sind es dann eigentlich vier Farben. Und dazu tragen wir aber noch als Zeichen der Zugehörigkeit zum Verein das rot-weiß-grüne Band.
Okay. Und wie groß ist dein Bund? Also wie viele Mitglieder habt ihr?
Wir haben circa 120 Mitglieder mit den alten Herren. Es sind meistens so um die 15 Aktive und der Rest alte Herren.
Achso, hört sich nach einem überlebensfähigen Bund an.
Ja, nicht riesengroß, aber lebt sich ganz gut so, ja.
Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen auch über die Schweizer Verbindungssystem dann auch direkt sprechen. Was habt ihr denn so für Dachverbände bei euch?
Also der größte Dachverband ist der von uns, der Schweizerische Studentenverein. Da sind um die 50 Verbindungen, gibt es da davon allerdings ein rechter Teil auch Schülerverbindungen. Mhm. Und mitgliedermäßig sind wir, glaube ich, bei ca. 6.000. Also im Vergleich zu Deutschland, die Schweiz ist ca. 10-mal kleiner bevölkerungsmäßig als Deutschland, ist 6.000 doch schon eine schöne Zahl. Dann gibt's daneben gibt's Zofingerverein, glaube ich, der zweitgrößte. Die sind, glaube ich, circa halb so groß, circa 3000 Aktive. Die kommen eher so aus dem Umfeld des Liberalismus, also so ein bisschen ähnliche Prinzipien wie Urburschenschaft, liberal, nationale Einigung. Vielleicht so am ehesten zu vergleichen. Dann gibt es die Helvetia. Mhm. Das ist eine Abspaltung von den Zofingern, die aber schlagend sind. Das sind fast die einzigen in der Schweiz, die noch schlagend sind. Gibt es relativ wenige mehr in der Schweiz. Und dann haben wir noch Falkensteiner Bund. Ist sehr vergleichbar mit dem Wingolf.
Aber das sind so die Großen. Das ist aber ein gutes deutsches Wissen, ne? Also wenn man dir so zuhörst. Also du kennst ja auch die deutschen Dachverbände. Wie ist denn der Austausch eigentlich so zwischen der Schweiz und Deutschland?
Wie es allgemein so ist, ist noch schwer zu sagen. Bei uns ist der Austausch relativ groß, weil wir wurden, eben als wir außerhalb des Schweizer Studentenvereins gegründet wurden, hatten wir sehr enge Kontakte zum RKDB, Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften. Wir haben auch zwei Freundschaftsverbindungen in Deutschland. Das eine ist die Siegfriedia in Bonn und das andere sind die Räten in München. Okay, ja. Gut. Ich trage auch das Siegfriedenband. Ach. Also so gesehen haben wir fast was gemeinsam. Und von daher ist bei uns der Austausch relativ groß. Also wir sind immer, ja, als Bund mindestens dreimal im Jahr sind wir eigentlich in Deutschland, beim Stiftungs- und beim Gründungsfest der Siegfriedia, beim Stiftungsfest der Räten. Häufig besucht man sich auch noch dazwischen. Also gerade letztes oder vorletztes Jahr war ich mit den Räten auf dem Oktoberfest. Da ist der Austausch relativ rege. Sie kommen auch zu unseren großen Anlässen, von dem her ziemlich guter Austausch.
Ja. Gut, dann lass uns mal die schnellere Fragerunde machen. Wachsjacke oder Steppjacke?
Schwierig zu sagen in der Schweiz. Ich glaube, so diese typische Korpokleidung kennt man so gar nicht so sehr. Sagen wir Steppjacke.
Mütze oder Tönchen?
Klar, Mütze.
Segelschuhe oder Loafer?
Segelschuhe.
Die Socken rot oder grün?
rot.
Polokragen oben oder unten?
Unten.
Kragen beim Band oder ohne?
Mit, ganz klar.
Sylt oder Mallorca? Das ist für eine Schweizer.
Schwierige Frage. Mallorca war ich schon, aber nicht so an der Partymeile. Mallorca.
Und welches Haus findest du in der Schweiz am schönsten, also von den Verbindungshäusern?
Es gibt gar nicht so viele. Es ist ein bisschen typisch in der Schweiz, dass es gar nicht so viele Häuser gibt. Ich darf jetzt keines der Konkurrenz nennen in Zürich. Von dem her unser Stammlokal. Kein Haus, aber ein Stammlokal.
Also ist bei euch auch eher so eine Kultur der Konstante verbreitet?
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Diese Häuser, auf denen dann die Aktiven wirklich leben, kennt man nicht so. Es gibt Vereinsverbindungen, die ein Haus haben, aber ich würde sagen, über 80% der Verbindungen haben kein eigenes Haus. Führt auch dazu, dass man so dieses Bummeln nicht so kennt. Also es ist eher schwierig, dass du dann irgendwie in Zürich von einem Ort zum anderen gehst und klingeln gehst und mal auf eine Stafette gehst. Haben wirklich die wenigsten. Also das heißt, man weiß, wann die anderen Verbindungen Veranstaltungen haben. Die meisten Verbindungen haben ein- oder zweimal in der Woche Veranstaltung. Da ist man auch immer willkommen, da geht man dann schon hin. Aber so dieses wirklich aufs Haus gehen und die Leute rausklingeln, kennt man deutlich weniger in der Schweiz.
Das ist ja spannend, aber das ist ja in vielen Ländern der Fall. Also in den Niederlanden ist es ja auch so, die meisten Verbindungen haben da auch kein Haus. Wie sieht das denn da auch mit dem Lebensbundprinzip bei euch in der Schweiz aus? Ist das vollkommen normal und weit verbreitet oder ist das halt auch so, dass es viele Verbindungen gibt, die sich aus Fachschaften heraus entwickeln oder und für 4-5 Jahre richtig aufblühen und dann gehen sie ein? Oder?
Also bei uns ist es ganz klar so. Wir sind ja auch... Also AB steht für Akademische Burschenschaft. Wir sind ja eine Burschenschaft, was aber nicht ganz eins zu eins zu vergleichen ist mit einer Burschenschaft in Deutschland. Aber bei uns ist das Lebensbundprinzip sehr wichtig. Mhm. Wir sind auch in der Schweiz ein bisschen Exot, weil in der Schweiz sind die allermeisten Verbindungen sind auch von der Vereinsstruktur sind das eigentlich zwei Vereine, also ein Verein der Aktiven und ein Verein der alten Herren. Und bei uns ist das ein Verein, also bei uns könnte theoretisch jeder Alter jederzeit zum Senior gewählt werden. Also wir haben das da ein bisschen anders. Und bei uns ist der Lebensbund sicher eines der großen Prinzipien der Verbindung. Wir haben auch sehr häufig sehr viele alte Herren am Stamm. Also an einem Durchschnittsanlass von uns, wir haben den Stammbetrieb meist am Mittwoch, finden sich, denke ich, fast ja, über 50% alte Herren.
Das ist spannend. Also hier in Deutschland ist es ja häufig so, dass die alten Herren ja so bei den Stammtischen jetzt eher nicht so auftauchen, sondern halt eher bei den Kneipen oder beim Stiftungsfest und das sonst eher eine Veranstaltung halt der Aktivitas ist. Also ja. Wenn ich das so richtig höre, ist das auch so, ihr habt da eure Stammtische und ihr seid auch mehr so unter euch, weil es halt diese Bummelkultur halt einfach nicht gibt, weil es auch schwierig ist, weil die sich dann auch nur einmal pro Woche in einer Konstante die anderen Bünde versammeln, oder?
Ja, also man lädt sich schon gegenseitig ein, gerade vom gleichen Dachverband kommt schon häufig vor, dass man sich dann auch gegenseitig besucht, aber es ist halt alles eher ein bisschen organisiert, also man lädt jemanden ein, die kommen dann mit einer kleinen Truppe dazu, aber so dieses spontane mal klingeln gehen und dann ist man halt da, das kennt man eher weniger, das ist meistens eher organisiert.
Also habt ihr auch keine Kellergefechte so in der Regel, das in Deutschland der Fall ist.
Genau, kennt man auch weniger. Auch so das Stafettentrinken, wie man es in Deutschland häufig kennt, ist ein Brauch, den man in der Schweiz nicht so kennt. Also du kannst gut mal zu uns auf Besuch kommen und musst nicht gleich eine Anstaffette trinken.
Das ein Anreiz ist? Nein, Spaß.
Es ist ja nicht für alle ein Müssen, aber kennt man wirklich weniger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur wenig Bier trinken und das Bier besonders genießen. Also es wird schon auch ordentlich getrunken und Bierduelle und so, das kennt man alles. Aber so dieses Ritual der Anstaffette, kenne ich eher von Deutschland. Das kennt man in der Schweiz nicht so.
Was gibt es denn noch für Unterschiede zwischen dem deutschen und Schweizer Verbindungssystem?
was ich schon angesprochen habe, deutlich mehr Schülerburschenschaft, Schülerverbindungen. Dadurch sind auch, ich würde sagen, ca. 50% der Leute, die dann in einer Hochschulverbindung sind, waren schon in einer Schülerverbindung. Mhm. Ist von dem her auch die Hauptquelle fürs Keilen. Mhm. Das heißt, als Hochschulbund geht man dann halt häufig zu Schülerverbindungen und stellt sich da vor und versucht da ein bisschen Werbung zu machen. Das ist sicher ein Unterschied. Mhm. Ein gewisser Unterschied ist auch, dass die Schweiz mehrsprachig ist. Also in der Schweiz triffst du durchaus auch mal auf einen französischsprachigen Bund oder französischsprachige Bundesbrüder. Gerade der Präsident des Gesamtvereins momentan ist französischsprachig und das kommt durchaus häufig vor.
Wie stark ist denn dieses landsmannschaftliche Prinzip geprägt? Also im Landsmannschaft meine ich jetzt nicht im Sinne wie eine deutsche Landsmannschaft als Verwendungsstudenten, sondern bleiben da die Franzosen, also die französisch sprechenden Schweizer eher unter sich und die italienisch sprechenden und die Deutschen, oder ist das dann, sagen wir mal, im Bund eigentlich dann doch egal? Weil er wächst ja auch dreisprachig ja auch auf mit dem Schulsystem.
Ja, also aufwachsen tun wieder die meisten zweisprachig, dreisprachig eher nicht. Also das heißt, wenn du in der Deutschschweiz aufwächst, hast du schon relativ früh französischen Unterricht und umgekehrt. Italienischsprachige Schweiz ist halt von der Bevölkerungsanzahl relativ klein. Mhm. Verbindungsmäßig ist es sicher auch so, dass, ich würde mal sagen, ca. 70% der Verbindungen kommen aus dem deutschsprachigen Teil und der Rest plus minus aus dem französischsprachigen Teil. Und also im italienischsprachigen Teil Tessin gibt es, glaube ich, eine aktive Verbindung. Also das ist nicht so ein großes Thema. Sonst, also ich meine, eben wenn man zusammen im Gesamtverein ist, hat man auch einmal im Jahr gibt es einen großen Anlass. Also es ist die Delegierten- und Hauptversammlung und dazu ein großes Fest, nennt sich das Zentralfest. Da trifft man natürlich dann auf alle Bünde. Das ist meist ein dreitägiges Fest in irgendeiner kleineren Schweizer Stadt, immer rotierend. Da trifft man sich sehr. Mhm. Sonst sind wahrscheinlich die Bünde schon eher ein bisschen unter sich. Eine große Ausnahme ist die Stadt Fribourg. Mhm. Also nicht das Freiburg aus Deutschland, sondern das Fribourg in der Schweiz. Das ist so ein bisschen der studentische Schmelztiegel. Das ist eine zweisprachige Stadt, eine große Universitätsstadt und auch eine Stadt mit sehr vielen Bünden aus dem Schweizer Studentenverein. Also da hat es dann wirklich Bünde, die relativ klar deutsch orientiert sind, Bünde, die relativ klar französisch orientiert sind, aber auch solche, die wirklich bunt gemischt sind, also wo du dann im gleichen Bund 50-50 deutsch- und französischsprachig hast.
Ja, spannend. Du hast ja gesagt, deine Glanzenburger ist ja eine Burschenschaft, aber du hast da auch betont gehabt, die Schweizer Burschenschaften unterscheiden sich ja von den deutschen Burschenschaften. Ich bin ja auch Burschenschafter. Genau. Wo sind denn die Unterschiede bei euch?
Ist noch schwer zu sagen. Wäre ein bisschen die Frage, was macht denn in Deutschland die Burschenschaft aus?
Ja, wir sind halt politisch im Vergleich zu anderen Dachverbänden oder beziehungsweise Verbindungsarten. Ja, ja. Und bei uns ist halt die deutsche Kultur ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also klar, mit dem Gleichklang Ehre, Freiheit, Vaterland, der damit drin einherschwingt. Aber es ist halt auch ein klares Bekenntnis halt auch zur Kulturnation Deutschland. Also der Sprache, der gemeinsamen Geschichte, der Kultur und nicht die reinen Staatsgrenzen.
Ja, ja. Ja, ich würd sagen, das ist in der Schweiz oder jetzt bei uns als Burschenschaft schon recht deutlich anders. Also wir sind politisch ziemlich offen, also haben eigentlich keine klar politische Gesinnung. In der Schweiz ist, glaube ich, das, was die Burschenschaft am ehesten kennzeichnet, ist schon dieses starke Lebensbundprinzip, das du bei anderen Verbindungen nicht so stark hast. Mhm. Was auch noch ein bisschen speziell ist, also wir sind eine der wenigen Verbindungen in der Schweiz, die den Landesvater stechen. Mhm. Das kennt man sonst in der Schweiz auch nicht so. Ist bei uns aber so ein bisschen umgedeutet, es ist nicht mehr das reine Bekenntnis zum Vaterland, sondern es ist auch das Bekenntnis quasi zum Burscheneid. So ein bisschen beides.
Und was macht die Burscheneid in der Schweiz aus? Worauf schwört ihr dann?
Ja, eigentlich auf die Verbindung. Auf die Verbindung, auf die Treue zu den Bundesbrüdern vor allem.
Das machen wir ja auch.
Macht ihr auch, ja. Also unser Motto oder unser Wahlspruch ist in allem treu sein. So ein bisschen das, was gefordert wird, dass man halt eben ein Leben lang Bundesbruder bleibt und auch füreinander da ist und in schwierigen Situationen aushilft.
Ja, das ist ja bei uns auch der Fall. Nur nach deutschem Vereinsrecht. Nach deutschem Vereinsrecht darfst du dann aber trotzdem jederzeit austreten.
Das ist auch bei uns so, ja. Das lässt sich nicht verhindern.
Aber wie gesagt, das Lebensbundprinzip ist ja bei uns auch sehr, sehr stark verankert. Ja. Also man tritt ja bei uns auch ein mit dem Gedanken, sein Leben lang ein Teil des Bundes zu sein. Vor allem, was ja dann auch mit dem Burscheneid hier auch besiegelt wird bei der Burschung. Ja. Du hattest ja gesagt, die Burschen bei euch tragen ja nochmal diesen schwarzen Streifen auf dem Band. Also gibt es bei euch auch ganz normal Füchse, Burschen und dann alte Herren, oder?
Genau. Also es gibt, wie du gesagt hast, es gibt Füchse, meistens so drei, vier Semester lang. Drei bis vier Semester. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele Füchse wir haben, aber so. Meistens sind es mehr als zwei Semester. Dann Burschenprüfung, nehme mal an, wie man es so kennt. Und dann auch Bursch bis zum Ende des Studiums, respektive wenn man noch ein Doktorat anhängt oder so, kann man durchaus aktiver bleiben. Mit dem Eintritt ins Berufsleben alter Herr. Wobei man eben im gleichen Verein bleibt. Der Unterschied ist, dass du auch an die Altherrenkonvente darfst und dass dein Jahresbeitrag deutlich höher wird. Aber sonst kein so wahnsinniger Unterschied.
Du, das ist bei uns in der Satzung genau gleich geregelt. Also die Aktivitas und die Altherrenschaften sind alle Teil des EVs, der da drin ist. Nur, dass man halt die Abteilungen dann praktisch wechselt intern, ja, wenn fertig ist. Habt ihr auch sowas wie Philister bei euch? Also bei uns ist ja der Philister so eine Art Zwischending. Du bist fertig mit deinem Studium, hast aber noch nicht die feste berufliche, wirtschaftliche Situation. Das ist bei uns zum Beispiel noch so ein Zwischending zwischen dem Inaktiven und dem alten Herrn.
Nein, gibt's bei uns nicht. Also bei uns im Sinn von bei unserem Bund, bei den Glanzenburg, gibt es das nicht. Es gibt Verbindungen in der Schweiz, die Inaktive kennen, total dispensierte, Philister, all diese Unterscheidungen. Bei uns gibt es wirklich eigentlich nur diese drei Status, Fuchs, Bursch, alter Herr, wobei Bursch und alter Herr eigentlich rechtlich gleichgestellt sind, außer eben der höhere Jahresbeitrag.
Okay, ja, das ist nochmal bei uns ein Unterschied. Also wir haben da auch klar geregelt, wer auf den Konventen was zu sagen hat, also Stimmrecht hat, wer nur Beratungsrecht hat, wer teilnehmen darf und wer nicht. Und wir haben halt noch so Sicherheitsklauseln wie ein Jahr kein Stimmrecht beim Bundeskonvent, wenn man neu aufgenommen worden ist, egal ob Fuchs oder als Bursch oder als alter Herr, der ein Zweitband aufgenommen hat, damit man ja nicht irgendwelche Mehrheiten dann auslösen kann, wenn man dann noch seine ganzen Kumpels reinholt. Ja, spannend. Dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Reise selber als Korporierter sprechen. Was war denn so deine größte Herausforderung in deiner Burschenzeit?
Meine größte Herausforderung? Spannende Frage. Also am Anfang, als ich auf der Hochschule aktiv wurde, war sicher ein bisschen das unter einen Hut bringen vom Verbindungsleben und dem Studium. Ich meine, ja, frisch angefangen an der ETH, durchaus rechtes Pensum an Stunden. ETH ist auch im Vergleich zu vielen Universitäten deutlich schulischer. Also das heißt, du hast sehr viele Pflichtveranstaltungen, wo du halt da sein musst. Daneben, okay, da ich nicht auf dem Haus gewohnt habe, vielleicht ein bisschen weniger krass, aber ich war in einer WG mit zwei anderen, also einer von auch von meiner Verbindung. Das heißt, wir hatten durchaus auch zu Hause viel Korporationsleben und Kumpels bei uns. Und das war schon eine gewisse Herausforderung, das unter einen Hut zu bekommen, auch wenn es dann auf die Prüfungen zuging. ETH kennt oder kannte damals relativ starkes Aussieben bei den ersten Prüfungen, also wo dann wirklich irgendwie 40-50% der Leute durchgefallen sind nach dem ersten Jahr. Und da war es schon noch eine gewisse Überwindung, sich auf bei der Vorbereitung auf diese Prüfung auch ein bisschen zurückzunehmen beim ganzen Verbindungsleben.
Ja, das ist immer eine Herausforderung.
Das war sicher eine Herausforderung. Und ja, ich meine, nachher habe ich natürlich als Aktiver diverse Chargen gemacht. Ist immer eine gute Erfahrung, wenn du auch mal das erste Mal irgendwie vor Leuten stehen musst oder darfst und dich da beweisen kannst. Sicher sehr spannend. Lernt man auch viel. Dann war ich ja ein bisschen später, war ich ja 6 Jahre lang Philister-Senior der AB Glanzenburger, Altherrenpräsident. Auch eine spannende Zeit. Lernt man vieles kennen, das hinter den Kulissen sonst läuft, das man vielleicht sonst nicht so mitbekommt. Persönliche Probleme von Bundesbrüdern, wo man als Verbindung helfen will oder helfen muss, war auch sehr eine spannende Zeit.
Ja, das kenne ich ja auch so gut. Ich bin ja bei uns im Bund auch Vereinsvorsitzender. Wir haben nämlich bei uns, hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, den Altherrenvorsitz vom Vereinsvorsitz getrennt. Also wir haben praktisch ein eigenes Team, was die Geschäftsführung von dem Verein macht. Und der Altherrenvorsitzende kümmert sich praktisch um seine Altherrenschaft. Also eher halt wie der Sprecher das zum Beispiel mit der Aktivitas macht. Weil wir finden, es ist sinnvoller. Und da kann ich ja voll zustimmen. Da sind im Hintergrund laufen nochmal ganz andere Sachen ab, als was der Rest des Bundes halt mitbekommt. Viele Arbeiten, die anstehen, ne? Die Mitgliedsbeiträge müssen eingetrieben werden. Die Mitgliederverwaltung muss stattfinden. Es sind ja auch sehr profane Aufgaben, die dann vor allem ja auch anfallen.
Habt ihr das auch begrenzt auf eine gewisse Amtszeit oder ist das so?
Also die Amtszeit ist 5 Jahre bei uns. Nach unserer Satzung aber mit Wiederwahl ist zulässig, also unbegrenzt. Also wir haben das aber eingeführt, dass halt einfach alle 5 Jahre trotzdem Wahlen sind, damit sich auch der Vorstand verjüngert und auch nicht Leute dann 20, 25 Jahre die Position dann übernehmen. Ich meine, es kann immer noch passieren. Ich weiß auch nicht, ob das bei mir auch der Fall sein wird, aber das ist, damit es halt demokratisch ist. Also wir haben auch viele Sachen auch verteilt, dass halt auch nicht einzelne Bundesbrüder theoretisch sehr zu viel bestimmen könnten, sondern dass da jeder selbstständig auch agieren kann. Also wir haben auch ein Subsidiaritätsprinzip halt eingeführt, dass zum Beispiel Angelegenheiten der Aktivitas halt wirklich erstmal von der Aktivitas geregelt werden, bis irgendwann mal eine gewisse Hemmschwelle erreicht wird, wo dann vielleicht die Altherrenschaft beratend zur Seite steht. Und dann haben wir immer noch sowas wie eine Art Ehrengericht auch zur Möglichkeit, um halt Sachen zu regeln. Aber die Sache ist halt wirklich, dass die Altherrenschaft beratend von oben halt drin ist und die der Vereinsvorstand sozusagen wie so ein Agile Coach halt im Hintergrund die Spielregeln halt überwacht. Also ohne halt selber die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, sondern darauf hinzuweisen. Ja, was gibt dir denn die Gemeinschaft deiner Bünde? Oder deines Bundes, Entschuldigung, das haben wir nochmal. Was gibt dir denn die Gemeinschaft deines Bundes?
Also ich habe sicher in meinem Leben sehr viele, sehr wertvolle Freundschaften geknüpft in meinem Bund. Also ich würde glaube ich, ein Großteil meiner besten Freunde stammen aus dem Bund. Dieses Wissen, dass du eigentlich Leute hast, wo du jederzeit hingehen kannst, wo du Rat suchen kannst, finde ich schon noch wertvoll. Und etwas, das nicht so selbstverständlich ist, man verliert sich ja sonst mit vielen Leuten ein bisschen aus den Augen, oder mit den Leuten, mit denen ich im Gymnasium war, sehe ich nur noch selten, Leuten aus dem gleichen Studium sehe ich nur noch selten, Leuten, mit denen ich Militärdienst gemacht habe, sehe ich nur noch selten. Aber die Leute von meinem Bund, die sehe ich eigentlich noch ziemlich regelmäßig und das ist schon außergewöhnlich.
Das ist doch schön. Das Gleiche kann ich auch unterschreiben. Also ich habe auch gedacht, dass ich, als ich ins Studium gekommen bin, dass ich da jetzt die großen Freundschaften fürs Leben finde, also außerhalb einer Verbindung. Dann hast du 2 Semester mit denen die Bank gedrückt und dann kamen die weiterführenden Kurse und plötzlich hast du die Leute nicht mehr gesehen, die du vorher jeden Tag gesehen hast. Und die Freundschaften waren nicht so stabil wie innerhalb der Verbindung, wo du die Leute bis heute halt immer noch dann hast. Und das ist ja wirklich ein Gewinn auch.
Gibt gibt eine gute Anekdote aus unserer Verbindung, wenn du sie hören magst. Wir sind ja 1959 gegründet worden und 1961 kam ein Austauschstudent aus Uganda nach Zürich, war da an einer Missionsschule und hat dann ein Stipendium bekommen, um in Zürich Veterinärmedizin zu studieren. Ist nach Zürich gekommen, hat die Glanzenburger kennengelernt und ist nach 2 Jahren Glanzenburger geworden. Der hat dann sein Studium in Zürich beendet und hat irgendwann beschlossen, dass er wieder zurück möchte, weil er seinem Land auch irgendetwas zurückgeben wollte. Man hat noch versucht, ihn aufzuhalten, weil das war die Zeit der Diktatur in Uganda, der Idi Amin, also sehr eine schwierige Zeit, ist dann zurückgegangen. 2-3 Jahre bestand noch Kontakt und dann ist der Kontakt abgerissen. Und vor, weiß nicht mehr, gut 10 Jahren hat jemand gesagt, es wäre eigentlich mal spannend zu wissen, ob es den noch gibt. Und wir haben dann, also ein Bundesbruder von mir, hat zuerst versucht, über die Botschaft den ausfindig zu machen. Es war nicht erfolgreich. Dann hat er versucht, über das Rote Kreuz einen Suchauftrag zu machen. War auch nicht erfolgreich. Und am Schluss hat er tatsächlich in der größten Zeitung des Landes eine Anzeige geschaltet, dass wir diese Person suchen. Dann ist 2 Tage gegangen und dann haben wir eine E-Mail bekommen von seiner Tochter, dass der noch lebt und dass es den noch gibt. Und am Anfang waren wir ein bisschen skeptisch, oder könnte sich ja jeder melden, wenn da irgendwie Schweizer jemanden suchen. Und dann ist aber der Kontakt dann intensiviert worden und dann sind wir tatsächlich mit einer Truppe von 11 Leuten dann nach Uganda geflogen und haben diesen Bundesbruder nach irgendwie 50 oder über 50 Jahren wieder getroffen.
Wahnsinn.
Also finde ich eine coole Geschichte, eben wenn man ein bisschen verdeutlichen will, was Lebensbund auch heißen kann, war, muss ich wirklich im Nachhinein sagen, war wahrscheinlich der bewegendste Moment in meiner ganzen Korpo-Zeit, als ich diesen Bundesbruder wieder gesehen habe. Band hat er nicht mehr, wir haben ihm ein neues Band mitgebracht und ja, war sehr ein bewegender Moment.
Die Geschichte war doch bei Trami zu.
Ja, war sicher auch mal.
Ich habe die nämlich damals gelesen.
Ja, genau. War bei Trami zu. Ist auch in der Schweiz in der Presse durchaus aufgegriffen worden.
Schön.
Spannende Sache.
Das ist eine tolle Geschichte, auf jeden Fall. Das ist so ein Jahrhundertding, oder? So eine Geschichte.
Ja, es war wirklich toll, ja. Inzwischen ist er leider verstorben, aber war schön, dass wir ihn nochmal sehen konnten.
Sehr bewegend, so eine Geschichte. Also ich meine, das, wie du ja gesagt hast, das verdeutlicht halt auch das Lebensbundprinzip, ne? Dass auch das bedeutet. Und ich meine, war ja bestimmt auch sehr gefährlich in Zeiten unter Idi Amin, dann dort zu leben in Uganda.
Ja, vor allem als Intellektueller war es ja damals sehr, sehr schwierig.
Ja. Hast du denn Verwandte, Bekannte oder Freunde, die auch aktiv sind? Also jetzt unabhängig von deinem Aktivsein, wo du rausgefunden hast, Vater, Opa, Onkel, Cousin?
Nee, eigentlich nicht. Also ich komme aus einer Familie, wo ich ziemlich der erste und einzige Korporierte bin. Also die Verwandtschaft war es nicht, die mich in die Verbindung gebracht hat.
Ist es denn auch so in der Schweiz, dass ihr da von einer Corpo-Bubble sprechen könnt? Also in Deutschland ist es ja so, wenn du einer Verbindung beitrittst, dann trittst du auch einer Parallelwelt bei, also die wirklich auch hermetisch abgeschlossen sein kann, wo, wie wir ja mittlerweile sagen, wir ja in Deutschland nicht mehr Finken, sondern Muggel angelegt an einen bekannten siebenteiligen Roman eines Zauberlehrlings an einer Zauberschule. Ja. Ist das bei euch auch so stark? Und
ich glaube schon weniger. Dadurch, dass es eben die Häuser nicht gibt und dass die Leute nicht so abgeschottet da leben, ist das, glaube ich, schon weniger der Fall. Ich glaube, für die Öffentlichkeit sind Studentenverbindungen, glaube ich, mehr oder weniger inexistent. Also ich glaube nicht, dass sie groß wahrgenommen werden. Und wenn man selber drin ist, ja, hat man sicher seinen Kollegenkreis und auch so ein bisschen die eigene Sprache und so, das stimmt schon. Aber ich glaube, es ist weniger stark als in Deutschland.
Wie ist denn der gesellschaftliche Stand von Verbindungen denn allgemein? Also in Deutschland ist es halt leider so, die meisten Leute wissen gar nicht, dass es die beste Zeit ist, die man im Leben haben kann, wenn man in der Verbindung halt aktiv ist. Es wird immer sehr skurril von außen mit sehr, sehr vielen Vorurteilen beurteilt, ne, wenn man das so betrachtet. Es hat einen negativen Touch in vielen Bereichen, auch leider zu Unrecht. Wie ist es in der Schweiz, wenn du hingehst und sagst, ja, ich bin Glanzenburger, sagt der Nachbar dann, schön für dich, oder denkt er sich, ach, ist das skurril?
Ja, ich glaube, die Vorurteile sind relativ ähnlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen rübergeschwappt. Also es gibt sicher die Vorurteile von den Herrensöhnchen oder die nicht selbst arbeiten und sich das Zeug bezahlen lassen. Es gibt Vorurteile vom vielen Trinken. Es gibt teilweise auch Vorurteile von der rechten politischen Gesinnung. Das mit dem Rechtsnationalen ist aber, denke ich, weniger stark ausgeprägt in der Schweiz als in Deutschland.
Na gut, ich meine, das macht ja auch nur einen relativ kleinen Teil des Verbindungswesens, wenn man in Deutschland mal genauer hinschaut. Also
ja. Aber es ist halt das, was häufig dann genannt wird, oder? Viel Saufen und rechte Gesinnung. Aber ich glaube auch, dass es in Deutschland für die allermeisten Bünde überhaupt nicht stimmt, aber in der Schweiz noch weniger. Also ich kenne wirklich keinen Bund, der jetzt da politisch so ausgerichtet wäre, aber es sind halt die Vorurteile, die sich relativ hartnäckig halten.
Ja, das ist etwas, woran wir auch in Deutschland stark arbeiten müssen. Der Podcast versucht ja auch so ein bisschen seinen Teil dazu beizutragen, dass man mal sieht, dass die Leute, die dann da vors Mikrofon kommen, in der Regel ja gar nicht so diesen Vorurteilen entsprechen, sondern halt wirklich etwas Tolles vorweisen können. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Du hast ja auch etwas sehr Tolles auf die Beine gestellt. Im Kontext des Ukraine-Kriegs hast du ja eine Hilfssammlung gestartet.
Ja, genau. Die Hilfsaktion nennt sich 1019, also 1019, bisschen skurriler Name. Der Name kommt daher, dass es 1019 Kilometer von unserem Stammlokal bis zur ukrainischen Grenze sind. Also das hat dann schlussendlich den Namen ausgemacht. Und ja, das habe ich zusammen mit drei Bundesbrüdern, auch von den Glanzenburgen, im März 2022, also gut zwei Wochen nach dem Beginn der großen Invasion, haben wir dieses Hilfswerk gegründet und sind seither ziemlich kontinuierlich dran.
Wie viel hast du so zum Beispiel gesammelt an Geldern?
Wir haben bis jetzt gut 1,3 Millionen Schweizer Franken, sind fast 1:1 auch Euro, also 1,3 Millionen Euro gesammelt.
Das ist aber stattlich. Wo habt ihr die Gelder herbekommen? Also
ja, wir haben am Anfang, hätten wir nie mit so etwas gerechnet. Als wir gestartet haben, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass wir vor allem in unserem eigenen Bund ein bisschen sammeln. Das Ziel waren so 20.000, 30.000 Franken. Das Ganze wurde auch gestartet, weil einer meiner Mitgründer, sein Erstbund ist in Österreich, in Wien, bei der Austria Sagitta. Die hatten schon über viele Jahre gute Kontakte in die Ukraine, zu einer ukrainischen Verbindung. Und als wir gestartet sind mit unserer Aktion, war eigentlich so das erste Ziel, die ein bisschen zu unterstützen bei ihren Hilfsaktionen. Also wir haben uns vorgenommen, das Geld zu sammeln, das dann nach Wien zu schicken, damit dass die Medikamente kaufen können und das in die Ukraine schicken. Und dann ist das Ganze irgendwie immer größer geworden. Also irgendwann waren es 20.000, dann waren es 50.000. Dann haben wir irgendwann auch gemerkt, dass wir, wenn man so will, ein Luxusproblem hatten. Also wir haben mehr Geld gesammelt, als unsere Kollegen in Österreich überhaupt investieren konnten in Medikamentenlieferungen, weil ja, Logistik ist gar nicht so einfach in die Ukraine. Und dann haben wir dann eben auch angefangen, selbst Lieferungen zu starten. Damals kam das meiste Geld aus dem eigenen Bund, dann kam aber der Gesamtverein, also der Schweizer Studentenverein mit seinen über 6.000 Mitgliedern, kam dann irgendwann auf uns zu und hat uns angesprochen, weil die hatten auch im Sinn, etwas zu machen. haben dann aber gesehen, dass wir eigentlich schon recht gut unterwegs waren und wollten dann nicht uns konkurrenzieren oder parallel was aufziehen und sind dann quasi aufgesprungen, was uns natürlich sehr, sehr zugute kam, oder unsere Basis ist dann von einem Tag auf den anderen von 120 Leuten im eigenen Bund auf über 6000 Leute im Verein gewachsen, hat uns natürlich auch viel mehr Möglichkeiten gegeben, Spenden zu generieren. Mhm. Und ja, so kam das Geld zusammen. Also es stammen circa 50% der Spenden stammen wirklich aus dem Corpo-Umfeld. Und den verschiedenen Bünden des Studentenvereins, aber auch von anderen Vereinen, also anderen Dachverbänden. Circa 40% stammt inzwischen von Stiftungen. Also wir arbeiten inzwischen mit ein paar Stiftungen zusammen, die auch sehr kontinuierlich uns unterstützen. Und die letzten 10% sind dann so Friends and Family.
Gut. Ist ja trotzdem viel. Es wären ja immer noch 130.000 Euro oder Schweizer Franken, die ja zusammengekommen sind. Das ist ja wirklich ein wahnsinniger Erfolg, den du da auf die Beine gestellt hast mit deinen Bundesbrüdern. Wie macht ihr das dann? Schickt ihr dein Geld rüber? Das hat der Medikamente, habt ihr gekauft. Was noch? Also sind das dann Hilfslieferungen?
Genau, am Anfang waren es vor allem die Medikamente. Die waren, also die Verbindung in der Ukraine ist die Obnova in Lemberg. Lemberg ist ja im Westen der Ukraine, also nicht so stark vom Krieg betroffen. Mhm. Aber die hatten halt am Anfang vor allem das Problem, dass sehr viele inländische Flüchtlinge durch Lemberg geströmt sind. Und deshalb haben die dann angefangen mit den Ärzten, die sie in ihrer Verbindung hatten, so medizinische Erstversorgung anzubieten für Leute, die halt auf der Reise waren. Die haben dann sich auch an den Bahnhof gestellt und warmen Tee ausgeschenkt, also all das. Und das haben wir am Anfang vor allem mit Medikamenten unterstützt. Dann ist es aber deutlich diverser geworden. Also was wir viel geliefert haben, ist alles, was mit Strominfrastruktur zu tun hat. Es wurden ja sehr viele Kraftwerke, Umspannwerke zerstört. Das heißt, gerade in der Ostukraine gab es sehr viele Stromausfälle, was in kleineren Spitälern, in Lazaretten häufig halt dazu geführt hat, dass man wirklich nicht mehr arbeiten konnte, dass man nicht mehr operieren konnte. Da haben wir sehr viel Stromgeneratoren, Großbatterien und so Zeug geliefert. Dann liefern wir Erste-Hilfe-Sachen, also das dann teilweise für die Truppen, Tourniquets und so Zeug, das du brauchst, um Erstversorgung zu machen. Ja, ist so ein bisschen das Spektrum, was wir liefern. Was wir, um auf deine Frage zurückzukommen, was wir nicht machen, ist Geld senden. Weil muss man realistisch sein. Die Ukraine ist ein Land, dem die Korruption ein großes Thema war und immer noch ist. Das heißt, man muss aufpassen, was mit den Hilfslieferungen passiert. Das heißt, wir liefern strikt nur Waren. Also das heißt, wir kaufen die Sachen, die benötigt sind, kaufen wir in Westeuropa, sage ich mal, also Frankreich, Deutschland, teilweise Schweiz. Schweiz ist meist ein bisschen zu hochpreisig. Kaufen wir das ein, teilweise auch in Polen, und liefern das dann wirklich mit unseren eigenen Fahrern, mit unseren eigenen Leuten persönlich aus, dass wir wissen, dass es auch ankommt. Oder was wir ab und zu machen, gerade jetzt im späteren Verlauf, Medikamente, die wieder recht gut verfügbar sind in der Ukraine, dass wir die von hier aus kaufen in Online-Shops und dann von hier aus selbst bezahlen und dann unsere Leute abholen lassen in der Ukraine.
Spannend. Hört sich aber auch gefährlich an, glaube ich, wenn man da die Grenze dann überschreitet, oder? Mit den Lieferungen.
Also ich persönlich bin zweimal selbst hingefahren, allerdings eher westlicher Teil, also nicht ganz so nahe. Aber ein guter Kollege von mir, der ist allerdings nicht kooperiert, der ist jetzt, glaube ich, inzwischen 39 Mal darüber gefahren.
Wahnsinn.
Ja, wir haben der auch fährt dann auch wirklich bis Kharkiv, bis Cherson, also wirklich nahe an die Front.
Ja, wir haben also bei uns im Bund auch so ein paar Verbindungen nach in die Ukraine. Ein Bundesbruder von mir, der ist Dozent für Jura an einer der Universitäten in Kiew und macht den Unterricht, hat er schon vor dem Krieg, hat Remote gemacht, aber setzt er halt auch fort. Und ich habe selber mal als Dozent gearbeitet an einem Studienkolleg und da hatte ich einige Ukrainer und da habe ich dann sofort den Kontakt zu denen gesucht, um zu wissen, ob die halt jetzt an der Front eingesetzt werden oder nicht. Und sind aber eigentlich alle geflohen, die ich halt kannte, die damals in Deutschland waren, sind auch wieder nach Deutschland dann zurückgekehrt. Und wir haben auch momentan Kaigas, der auch Ukrainer ist, der bei uns überlegt, aufgenommen zu werden. Und das finde ich eigentlich ist auch eine schöne Sache, auch eine Art von Hilfe, weil ich glaube, wenn du als Ausländer in einer Verbindung aufgenommen wirst, das ist ein super Weg, sich in die Kultur zu integrieren.
Wo man auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, jeder Verein ist gut, aber eine Verbindung umso mehr, ja.
Sehe ich auch so. Definitiv. Aber ist ja schön, ne? Ich meine, da bist du ja auch ein bisschen in die Fußstapfen von Henri Dunant gestapft.
Das ist jetzt ein bisschen ein großer Vergleich. Ja.
Nein, aber ich meine, das, was ich also, als du das auch im Vorfeld erzählt hattest, als du Kontakt aufgebaut hattest hier zu uns, muss ich sagen, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass du da gehandelt hast und etwas auf die Beine gestellt hattest. Ich hatte auch versucht, Ukrainer bei uns aufzunehmen, bei uns zu Hause, über eine ehemalige Schülerin, aber das ist dann jedes Mal dann doch nicht umgesetzt worden, weil sie dann woanders untergekommen sind, weil ich fand das so schlimm, was da damals passiert ist oder beziehungsweise immer noch passiert. Weil ich meine, die Ukrainer sind ja auch mittlerweile ein relativ westliches Land. Die Leute laufen in den gleichen Klamotten rum, hören die gleiche Musik. Und dann werden die angegriffen. Und plötzlich ändert sich deren Realität von Grund auf und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Und das finde ich mal schön, wenn Leute halt handeln und aktiv werden.
Ja, es war wirklich auch eben, als wir dann damals zusammengesessen sind, haben wir gesagt, ja, so dieses oft gehörte Wort von Band zu Band, das ist jetzt eigentlich die Gelegenheit, dem mal ein bisschen Taten folgen zu lassen, dass wir eben gerade am Anfang vor allem über die Obnova in Lemberg den Kontakt aufgenommen haben und sie unterstützt haben. Inzwischen ist es ein bisschen ausgeweitet worden, aber es geht immer noch vieles von Band zu Band und da ist auch ein gutes Stück Vertrauen gegenseitig da, dass das schon hilft in solchen Situationen.
Ja, wirklich ganz, ganz tolle Aktion. Wir werden in die Shownotes unten halt auch gerne einen Link einbauen, ne, wo man zu euch findet, wo man halt auch Spenden generieren kann. Schöner Aufruf an alle, die das hier hören. Ich glaube, der liebe Martin kann jeden Euro gebrauchen, der dann als Hilfsgüter umgewandelt in die Ukraine wandert, um den Menschen dort zu helfen.
Ja, das ist definitiv so. Also wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen. Alle Infos findet man auf 1019.ch, also 1019.ch, da sind die Spendenmöglichkeiten drauf. Und was wir auch sehr, sehr begrüßen würden, sind, wenn sich Stiftungen, Vereine oder auch Firmen engagieren möchten. Das sind auch ganz wertvolle Spender bei uns. Das kann völlig anonym geschehen, wenn man das möchte. Das kann aber auch genutzt werden. Also tue Gutes und sprich darüber. Da sind wir sehr offen und das ist sehr willkommen.
Ist auch ein sehr bekannter Rotary-Spruch.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, dann, man kann es ja in den Shownotes finden. Ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort für heute. Es war auch wieder ein langer Laberlümmel, den wir uns angehangen haben. Gibt es das in der Schweiz auch, dass er sagt, das ist ein Laberlümmel, wenn eigentlich getrunken werden soll, aber es wird gequatscht und gequatscht und gequatscht, so wie ein blaues Chor an der Theke kuschelt?
Laberlümmel kenne ich jetzt als Ausdruck nicht so, aber ja, dass zu viel gelabert wird, das ist definitiv häufig ein Problem und zu wenig getrunken.
Ja. Da können wir vielleicht auch eine Hilfeaktion ins Leben rufen.
Ist gut.
Ja, Martin, danke, dass du da warst. Und liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben auch, wie gesagt, ja jetzt einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir würden uns freuen, wenn ihr nicht nur die 10-19-Aktion von Martin unterstützt, sondern auch vielleicht auch uns, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzenten wollt. Alle Infos und Links sind in den Shownotes. Bis dahin, geht mal wieder bummeln bei anderen Häusern, das ist auch schön, und schaut euch doch mal in der Schweiz um. Bis dann!